Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Zukunft in der Politik und über Utopien und darüber rede ich mit Rudi Anschober. Hallo.
Hallo, danke für deine Einladung.
Sehr gerne, danke, dass du da bist. Rudi, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich bin der Rudi Anschober, bin in Oberösterreich auf die Welt gekommen, bin dann kurze Zeit hindurch Journalist und Volksschullehrer gewesen. Und dann irgendwann habe ich einen Ausflug gemacht nach Temelin und bin vor diesem Bauareal gesessen, gestanden, gegangen und habe beschlossen, ich möchte was politisch verändern. Ja, das war mein Einstieg, bin dann zu den Grünen gegangen, war seit 1990 dann im Nationalrat und habe dann mitgewirkt, dass die Grünen 1997 in den Oberösterreichischen Landtag eingezogen sind. 2003 bin ich dann das erste grüne Regierungsmitglied in einem Land geworden. Wir haben eine schwarz-grüne Koalition gemacht und das war ich dann bis zum Jahr ewig, genau, bis zum Jahr 2020. Und dann haben wir die schwarz-grüne Bundesregierung verhandelt und ich durfte Gesundheits- und Sozialminister werden in dieser Republik. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später ist die Pandemie gekommen. Und und das war eine ziemliche Herausforderung. Und ich habe dann, nachdem ich völlig ausgepowert war, im April 2021 bin ich freiwillig ausgestiegen aus gesundheitlichen Gründen und bin seither vortragender Autor und berate ein paar Firmen, nicht so wie der Gusi, sondern mit kleinen Brötchen, die ich gerne backe, also das, was ich gern mache. Mhm.
Rudi, jetzt haben wir so viele Probleme gerade auf der Welt. Kriege, die Pandemie, die viel in Frage gestellt hat, russischen Angriffskrieg in der Ukraine, Teuerung und so weiter. Und jetzt gehst du her und schreibst ein Buch über die ferne Zukunft und entwirfst da eine Utopie. Warum?
Eigentlich genau deswegen. Ich sehe die Lage rein, was die Klimafrage betrifft, tatsächlich dramatisch. Ganzen Erhebungen im Augenblick, Entwicklung der Temperaturen in den Ozeanen zum Beispiel, das ist alles sehr, sehr alarmierend. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir haben eine ganz große Übereinstimmung in der Wissenschaft, dass wir in diesem Jahrzehnt diese ganz große Veränderung, die man als Klimawende bezeichnet, die aber weit nicht so trocken ist, sondern eigentlich eine unglaubliche Revolution darstellt, die müssen wir in diesem Jahrzehnt umsetzen, laut Wissenschaft, wenn wir noch halbwegs gut da durchkommen wollen und genau das haben wollen, was das Thema des Buches ist, nämlich eine gute Zukunft zu haben. Und in der Situation, gerade in der Situation, gibt es eine ziemliche Krise der Klimapolitik insgesamt, auch der internationalen Politik. Die genannten Krisen haben ja sehr viel miteinander zu tun und damit zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Leute einfach völlig frustriert sind, resigniert sind, verdrängen beginnen, teilweise auch zu verleugnen beginnen, weil sie einfach keine Perspektive mehr sehen. dass sich das wieder drehen kann und dass wir eine Zukunft haben können. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe einfach mir angeschaut, wie geht's mir selbst bei dem Ganzen. Und ich habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, welche Lösungsmodelle gibt schon wo, in welchen Kommunen, in welchen Regionen etc. Und das war für mich ein riesiger Aha-Effekt. Obwohl ich mich sehr intensiv mit der Klimafrage seit vielen, vielen Jahren auseinandersetze, habe ich das in der Dimension auch nicht gewusst. Und das sind größtenteils so Positivmodelle, wo Schritte in Richtung dieser Revolution schon längst gelungen sind, die man bei uns kaum in Medien wahrnimmt. Und deswegen haben wir gedacht, okay, mich berührt es sehr, mir gibt es Energie, mir gibt es Kraft, ich spüre, dass ich wieder Hoffnung gehabt habe in der Situation, wie ich mir den Umbau von Paris angeschaut habe, die Tatsache, dass man in Utrecht der richtige Fahrrad stattgemacht hat, ein Eldorado, wie es funktionieren kann, dass in Australien die Energiewende in einem sensationellen Tempo in Umsetzung ist. Mir gibt es Kraft und genau diese Kraft braucht's ja, dass wir verändern, dass wir handeln, dass wir tun. Und deswegen haben wir gedacht, okay, was liegt näher als zu versuchen, das zu schreiben, was es derzeit nicht gibt, nämlich zu versuchen, ich weiß, das ist ein enormer Anspruch und dem kann man nie gerecht werden in Wirklichkeit, aber zu versuchen, sowas wie eine positive Utopie zu formulieren, sowas wie ein positives Zukunftsbild zu formulieren, in der Hoffnung, da was anzustoßen. Und wenn jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, die das Buch hoffentlich lesen, darüber sich Gedanken machen, wie schaut eine gute Welt für sie aus, ist das schon der halbe Gewinn in Wirklichkeit.
Bei mir hat schon mal funktioniert.
Das freut mich.
Okay, also die Analyse ist, Klimapolitik oder die ganze Klimadebatte ist oft ein Abwehrkampf. So, wir müssen das und das tun oder du darfst das nicht mehr tun, weil sonst werden wir alle sterben, jetzt ein bisschen überspitzt. Und man weiß eigentlich gar nicht, also manchmal so das Bild, man läuft herum wie so ein Huhn ohne Kopf und rennt kreuz und quer und panisch durch die Gegend. Aber man weiß eigentlich gar nicht, wohin man läuft. Und das war dann für dich nicht nur ein publizistisches Projekt, sondern auch so fast so ein selbsttherapeutisches Projekt, was dir wieder geholfen hat, selber auch Hoffnung und Optimismus zu finden, oder wie?
Genau. Also ich habe eine zweite Erfahrung dazu auch noch gemacht. Ich bin recht viel mit Vorträgen unterwegs, so 120 Vorträge gemacht, seitdem ich aus der Politik, also aus der Parteipolitik ausgestiegen bin. Politik ist das ja auch. Und bei diesen Vorträgen war das Thema der Polykrise so ein zentrales Thema. Und ich habe halt versucht darzustellen, auf Basis dessen, was ich aus der Wissenschaft recherchiert habe, wie die Dinge zusammenhängen, warum wir in diese Polykrisen hineingefallen sind, geraten sind und wie es den Leuten geht dabei. Und nach einer Stunde war ich mit dem Teil fertig und das war für mich schon sehr, sehr, sehr signifikant, mir dann in dieser Phase die Gesichter des Publikums anzusehen, wie die Leute immer mehr versteinert sind. Wenn man so richtig spürt hat, die halten das einfach nicht mehr aus, mittlerweile nur die negativen Botschaften zu hören. Und erst als ich dann im letzten Teil versucht habe, diese Lösungsmodelle, diese realen Projekte, die in einzelnen Regionen bereits verwirklicht sind und die funktionieren, sichtbar zu machen, erst dann hat sich das Gesicht plötzlich verändert im Publikum, dann plötzlich ist eine Bereitschaft, eine Offenheit wieder da gewesen. Also ich glaube einfach, und das ist ja eh nichts sensationell Neues aus meiner Sicht, wir brauchen sowas wie eine Hoffnungsperspektive. Und wenn wir die nicht haben, dann beginnen sich viele Leute zu verabschieden. Jetzt gibt es unterschiedliche Gründe dafür, aber Reuters hat also eine Analyse im letzten Jahr gemacht, weltweit, wie groß der Anteil jener Menschen ist, die sich selbst als Nachrichtenverweigerer bezeichnen. Und wenn in den USA, ich glaube 42% war die Zahl, in UK 45% und sogar in Deutschland 25% sagen, bevor die Nachrichten kommen, schalte ich mein Radioprogramm aus. Oder steig um, damit ich nichts höre, dann sagt das ja eigentlich alles und das ist demokratiegefährdend. Und der Timothy Snyder, der US-Historiker, hat das, finde ich, sehr, sehr unspektakulär, aber gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, früher hat es sowas wie konkurrierende Zukunftsbilder gegeben, auch in der Politik und auch als wesentlicher Teil der Demokratie. Das heißt, man hat auch Zukunft gewählt, zwischen Varianten der Zukunft gewählt. Und das ist eigentlich im sogenannten Westen hat das völlig aufgehört und es wagt kaum mehr jemand, über die Zukunft nachzudenken beziehungsweise über sie zu reden, weil wir schwarz sehen, wenn wir Zukunft hören. Und wenn das so ist, warum soll dann jemand hergehen und sagen, ich will nachhaltig leben oder ich will eine positive Veränderung sein und die leben? Deswegen braucht es das aus meiner Sicht.
Nimm uns mal mit in deine Utopie. Du beschreibst im Buch deinen 80. Geburtstag 2040. Wie schaut die Welt dann aus in deiner Vorstellung?
Also dieser Mensch, der da seinen 80. Geburtstag hat, der in manchen Teilen ein bisschen eine Ähnlichkeit mit mir hat, das gebe ich dazu. Vor allem was die politische Arbeit davor betrifft. Der erlebt eine Stadt Wien, die anders riecht, die sich anders anhört, die anders ausschaut, in der man völlig anders lebt. Warum? Weil dieses Diktat, das Auto ist alles, alles ist eine Verkehrslawine, die Stadt ist irgendwie zerteilt in Lebensbereiche, in Arbeitsbereiche, in Bildungsbereiche, das durchbrochen ist und diese 15 Minuten Stadt, von der mittlerweile ja viele reden, das ist ja sehr gut so, aber die wir noch nicht haben in vielen Planungsbereichen und vor allem nicht in der Realität, die ist Wirklichkeit geworden. Das heißt, das Ziel ist, zu Fuß oder mit Öffis innerhalb von 15 Minuten alles erreichen zu können, was man braucht im Leben. Und ich beschreibe so im Einstiegskapitel, wie sich das anfühlen könnte. Also es ist viel leiser natürlich, weniger Autos. Das, was noch da ist an Autos, ist Elektromobilität. Und zweitens, es riecht die Stadt anders, weil sie grüner wird, weil sie mit dem Ziel, dass es weniger heiß ist im Sommer in der Stadt, dass man es trotz Klimakrise halbwegs aushalten kann in einer Stadt, ist ein sehr starker Rückbau passiert mit Begrünung, mit viel weniger Asphalt, der die Stadt aufheizt, sondern eher so ein bisschen nach dem Vorbild von Paris, auch mit Wasserflächen, die neu dazugekommen sind. Also ich finde ein sehr schönes, attraktives Bild einer Stadt und ab dem Zeitpunkt haben mir die ersten Schwarze ja gesagt, aber das gibt's ja gar nicht, das geht ja gar nicht, wohlwissend, dass das Paris längst umsetzt im Augenblick und ich sage immer, warum soll das, was die Politik in Paris schafft und die Bevölkerung dort schafft, warum sollte man das nicht in Wien, in Linz oder in anderen Städten genauso hinbringen?
Aha. Und sonst, wie schaut es in ländlichen Gemeinden aus und wie hat sich ein bisschen Leben oder Wirtschaft verändert?
Ja, ländliche Gemeinden sind total wichtig. Ich habe eine Schilderung im Buch drinnen von einer fiktiven Gemeinde im Salzburgischen und habe mir da diese Schlagzeile, die der Schriftsteller Gauss einmal in der Süddeutschen geschrieben hat, wo er von der Verhässlichung Österreichs geschrieben hat, das als Modell hergenommen sozusagen. Und das ist, ich bin im Land aufgewachsen in Oberösterreich, ja in vielen Regionen so, nämlich, dass sich die Produktionsbereiche alle in die Natur verschoben haben, nach draußen. Das heißt, dass damit Bodenversiegelung verbunden war, die Ortszentren immer leerer geworden sind. Und 2040 ist die Vision im Buch, dass das schrittweise wieder umgedreht wird. Das heißt, dass wir die Ortszentren wieder revitalisieren, dass die ersten Geschäfte wieder reinkommen, dass auch der Wohnbereich wieder in die Stadt, in die Ortsteile, in die Ortszentren selbst kommt. Weil, warum diese Zentren wieder attraktiv gemacht werden. Also ich schreibe da von einer salzburgischen Gemeinde, die völlig verbetoniert ist, im Ortszentrum noch ein kleiner Alpengarten übrig geblieben ist und sonst kein Grün, keine Bäume, sowas gibt es in der Realität. Und das wird aufgerissen und in der Gemeinde selbst werden einfach Lebensbereiche, die man braucht, fürs Atmen, fürs sich wohlfühlen, aufgemacht und deswegen ziehen Leute wieder in den innerstädtischen Bereich hinein und das schafft wieder Dynamik für kleinstrukturiertes Gewerbe und so weiter und so fort. Es entsteht wieder Leben in der Innenstadt und das ist, ich finde, eine Riesenchance in ganz vielen Gemeinden und für ganz viele Gemeinden. Es hat natürlich etwas auch mit der Verkehrspolitik in den Gemeinden zu tun, dass man sehr, sehr große Teile für den Fußgänger- und Fußgängerinnenbereich auftut und reserviert, die Radfahrer ihre Bereiche haben, wo sie gesichert auch unterwegs sein können und nicht alles nur dem Diktator der individualisierten Mobilitätslawine unterworfen ist. Dritter Bereich, der in diesen Gemeinden wieder Platz hat, das ist, ich habe so diese Fiktion, die mir eigentlich sehr gut gefällt, dass wir ein bisschen wieder aus diesem Einfamilienhaus, Swimmingpool und davor der Kirschlorbeerzahn wegkommen. Warum? Das ist ökologisch wahrscheinlich sinnvoll, es ist aber vor allem sozial total sinnvoll. Also diese Einsamkeit sozusagen im Wohlstand, die ja aus meiner Erfahrung und bei den Gesprächen, die ich mit meiner Verwandtschaft, mit Leuten, die zu Veranstaltungen kommen habe, ist ja gigantisch und die nimmt nicht nur in der Stadt zu, sondern auch in ländlichen Regionen zu. Und da ist ein Modell, dass ein Schwimmteich von der Gemeinde auf einem früheren großen Parkplatz errichtet wird, in einer Geschichte über eine Gemeinde, wie sie dann 2040 aussieht. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass die Leute wieder zusammenkommen. Das ist im Übrigen ein Modell, das ich in Österreich in einer Gemeinde tatsächlich so vorgefunden habe und erlebt habe. Tatsächlich ein Bürgermeister, völlig unspektakulär und ohne, dass er das an die große Glocke gehängt hat, hat den großen Parkplatz aufreißen lassen und daraus ein Schwimmteich gemacht. Sensationell in Wirklichkeit. Und warum soll das nicht Schule machen? Und das ist ein bisschen die Idee des Buches, traut euch was zu sagen, Mut zu machen für die Veränderung. Und das Schöne ist ja, gerichtet an die Politik in den großen und kleinen Gemeinden, in den Städten, in den Ländern und auf der überregionalen Ebene, dass diejenigen, die Mut haben, auch immer die Gewinner sind. Also die Pariser Stadtpolitik hat Mehrheiten wie noch nie zuvor, nach diesem und während diesem Umbau. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die sich was getraut haben, detto. Also das wird belohnt, weil es einer Sehnsucht auch entspricht.
Mhm. Wie heißt die Gemeinde, wo das passiert ist mit dem Teich?
Im Buch habe ich sie Stiegling genannt und eine zweite Gemeinde im Buch heißt Grum. Das sind aber beides erfundene Gemeinden. Und ich habe eine Gemeinde kennengelernt, wo es nicht exakt eins zu eins so geschehen ist, aber wo ich zwei Schwimmteiche vorgefunden habe, die im Ortszentrum seit dem Zeitpunkt, da war vorher kein Parkplatz, sondern das war, glaube ich, ein brachliegender Bereich. Mhm. Das ist die Gemeinde Horn in Niederösterreich.
Mhm. Okay, ich versuche es zusammenzufassen. Es ist leiser, es ist grüner, es sind mehr Bäume, weniger Asphalt. Die Leute kommen eher zusammen, weil man in der Stadt gern lieber draußen ist, wenn da nicht mit 50 oder 70 km/h zwei Donner an einem vorbeidonnert. Man sieht wahrscheinlich auch mehr Kinder und mehr ältere Leute, auch mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs, die vorher vielleicht sich nur mit dem Auto bewegen konnten. Und wahrscheinlich stehen da auch mehr Windräder und mehr Photovoltaikanlagen rum. Ja.
Das beschreibe ich anhand einer Bahnfahrt von Wien nach München, die ich fiktiv im Buch einmal im Jahr mache, um sozusagen die Entwicklung, den Unterschied, was die Landschaft betrifft, aufzuzeigen, dass es halt 2040 kaum ein Dach gibt, das nicht genützt wird für die Stromproduktion und auch in vielen Bereichen Windkraftanlagen in der Realität laufen, um uns mit eigenem Strom zu versorgen.
Also nicht mehr das Gas von Putin, sondern die saubere Windkraft aus Oberösterreich.
Genau, wir sparen uns damit gut 10 Milliarden Euro jedes Jahr an Importen von Regimen, die zum Teil Diktaturen sind, die auf jeden Fall, was die Menschenrechte, was die Demokratiesituation betrifft, fast alle extrem problematisch sind und schwierig sind, wo man die Regime auch mit unserem Geld am Leben halten, muss man auch dazu sagen, was das an politischer Folgewirkung hat und wo wir das Geld sozusagen, das wir uns da ersparen, in unsere Region investieren, in eine saubere, sichere, unabhängige Energieversorgung.
Rudi, jetzt hast du gesagt, Mut machen zahlt sich aus, da geht dann einiges weiter. Aber wenn ich mir jetzt die österreichische parteipolitische Lage anschaue, dann merkt man, dass auch die Angstmacher weit kommen können mit ihrer Angst. Was ist denn so, und du hast ja ganz viel Erfahrung auf den verschiedensten politischen Ebenen, Was ist denn so der Grund, warum uns das politisch abhanden gekommen ist, so zukunftsorientierte Politik oder Zukunftsbilder? Weil was ich beobachte ist, man hat so eine Dominanz, so eher von rechter, konservativer Seite. Das einzige Zukunftsbild, das vielen einfällt, ist, alles soll so bleiben, wie es ist. Und wir mit der Welt nichts zu tun oder vielleicht dann noch, es soll wieder so sein, wie es früher mal war. Aber irgendwie so ein Blick in die Zukunft ist.
Und alle sollen so sein, wie wir.
Genau.
Sollen am besten so ausschauen, sollen sie so verhalten, etc. etc. Ja. Also in Wirklichkeit ziemlich heftig.
Also warum hat das so wenig Platz in der Politik?
Also ich glaube aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, so eine Abwehrreaktion. Natürlich sind die Zeiten kompliziert. Das ist überhaupt keine Frage. Hat es einmal einen österreichischen Bundeskanzler gegeben, der verlacht wurde, weil er gesagt hat, die Dinge sind kompliziert. Der hat nicht Unrecht gehabt und sie werden mit jedem Jahr natürlich schwieriger. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Welt auch erklärt wird, dass es Möglichkeiten gibt für Menschen, möglichst barrierefrei zu erfahren, was steckt denn da dahinter? Warum ist es so, wie es ist? Wer hat Interesse daran, dass es so bleibt? Wer verdient daran, ganz großartig, daran, dass sich die Dinge eben nicht ändern? Das ist ja eine Verteilungsfrage in vielen Bereichen. Das ist der eine Bereich. Und Teile in der Politik oder ganz große Teile in der Politik, ich glaube, das kann ich so fast verallgemeinern formulieren, sind aus meiner Erfahrung ganz weit weg von der Wissenschaft. Das ist für mich total schockierend gewesen, welch große Überraschung das in der Pandemie war, dass wir plötzlich mit der Wissenschaft geredet haben und die notgedrungenerweise versucht haben, mit einzubeziehen zur Entscheidungsfindung. Ist aber im Klimabereich überhaupt nur nicht die Normalität, was völlig verrückt ist in Wirklichkeit. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Teile der Politik verstehen sich halt so als Interessensorganisation, die dafür da sind, dass bestimmte Lobbys gut durchkommen, ja, und gut vertreten werden. Das dieses Geschäft, das beherrschen sie großartig. Ich habe deswegen im Buch auch drinnen so die Forderung nach einem großen Untersuchungsausschuss, nach einem europaweiten, der einmal klärt, warum ist es so, dass über Jahrzehnte hindurch das Wissen über die Klimakrise eigentlich da war und da ist. Das ist alles überhaupt keine Neuigkeit. Das wissen wir alles seit 70, 80 Jahren in Wirklichkeit. Und dennoch nicht gehandelt wurde, das muss ja eine Ursache haben. Und ich glaube, dass eine wesentliche Ursache diese unglaubliche Verfilzung zwischen Teilen der Politik und diesem, nennen wir es einmal, fossilen Wirtschaftsgetriebe in unserem Land ist. Ein deutscher Ökonomen hat das die goldene Drehtür mal genannt und ich finde, das ist sehr schön und gut charakterisiert. Bei dieser Drehtür gehen sozusagen die Lobbyisten rein in den Raum der Politik, schicken auch ihre Mitarbeiter rein. Das heißt, es hat auch Zeiten gegeben, wo in Ministerien die Energieabteilungen zum Großteil aus Menschen bestanden haben, die in Wirklichkeit aus der Energiewirtschaft rausgekommen sind. Was sollen die vorschlagen, vertreten und so weiter und so fort. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, viele Politiker haben dann den Eindruck gehabt, sie können durch die Drehtür auch durchgehen, und zwar auf die andere Seite und nach ihrem Ausscheiden aus der Politik, da ganz gut verdienen, als Aufsichtsratsvorsitzende, als Teile der fossilen Wirtschaft. Und da gibt es ja auch in Österreich nicht nur einen, dem das gelungen ist.
Und dann kommen so Dinge raus, wie das große Parteien in Österreich sagen, die Gasheizungen braucht es nicht rausreißen, weil das kann man ja mit grünem Gas dann weiterheizen. Oder die Verbrenner betreiben wir auch mit grünen Treibstoffen. Ja.
Ja, das ist halt die laufende Flucht seit Jahrzehnten davor, die Dinge tatsächlich verändern zu müssen. Und das ist der Bevölkerung immer wieder was Neues eingeredet worden. Zuerst hat man mal überhaupt negiert und hat gesagt, stimmt ja gar nicht, die wollen uns nur unsere angenehme Lebenssituation nehmen. Das sind linke Veränderer, die die Gesellschaft kippen wollen, mit dem Vorwand, das Klima schützen zu wollen. Dann war das vorbei, dann hat es irgendwie so dieses Greenwashing gegeben, wo dann alles verkauft wurde, als wir sind ohne dies in die richtige Richtung aktiv und gut unterwegs. Dann hat es eine Phase gegeben, wo man großartige Ziele, aber in fernen Jahrzehnten formuliert hat. Irgendwann werden wir das machen und erreichen. Und bin ja selbst 17 Jahre in Oberösterreich Teil einer Landesregierung gewesen und ich habe das ja mit meinem Koalitionspartner auch miterlebt, fast täglich miterlebt, wie schwierig es war, Ziele einmal zu verankern, wie fast unmöglich es war, dann diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Aber es immer wieder Ausreden gegeben hat, jetzt noch nicht, lieber übermorgen, nicht so krass, nicht so heftig, nicht so schnell. Das muss man mit Hausverstand ist ein sehr beliebtes Wort in diesen Kreisen machen, und. Alle anderen, wir müssen auf die anderen warten. In Wirklichkeit haben wir jetzt eine Situation, wo viele schon viel, viel weiter sind wie wir, weil wir eben so lange auf die anderen gewartet haben, weil wir nichts verändern wollten, weil dieses System super von der Untätigkeit profitiert hat.
Nennen wir es beim Namen, der Koalitionspartner war die ÖVP.
Der Koalitionspartner in Oberösterreich war die ÖVP, aber muss dazu sagen, leider waren die restlichen Parteien im Landtag auch nicht sehr hilfreich, also die Freiheitlichen überhaupt nicht. Und bei der Sozialdemokratischen Partei hat es ein paar sehr engagierte Leute gegeben, die wirkliche Partner und Partnerinnen gewesen sind und ein paar, die kaum zu unterscheiden waren.
Jetzt glaube ich ja, dass es sehr wichtig ist, dass man in der Politik ein Wechselspiel hat mit progressiven Veränderern, Träumern und Konservativen, die ein bisschen bremsen und schauen, dass man die Leute mitnimmt, weil irgendwie die Welt verändert sich sehr schnell und vielen geht das auch ein bisschen zu schnell. Es ist nur die Frage bei sowas wie der Klimakrise, wo man nicht sehr viel Zeit hat, um viele Dinge zu verändern, wie geht man dann damit um? Wie siehst du da diese Wechselwirkung, so konservative, progressive?
Naja, es ist ja kein Zufall gewesen, dass wir in Oberösterreich die ersten waren, die Schwarz-Grün sozusagen ausprobiert haben. Erstens waren das die einzigen Mehrheitsverhältnisse, die möglich gewesen sind, die es halt gegeben hat. Die ÖVP war in Oberösterreich immer sehr, sehr dominant und es war quasi ein ungeschriebenes Gesetz über Jahrzehnte hindurch, dass das heißt, dass es eine große Koalition zwischen Schwarz und Rot gibt. Dann haben sich die ziemlich zerstritten und wir haben eine neue Mehrheitsoption zustande gebracht, dadurch, dass wir als Grüne sehr stark dazugewonnen haben im Jahr 2003 und haben dann die günstige Situation in Oberösterreich gehabt, dass es in der Regierung 4 Regierungsmitglieder der ÖVP zu 4 Regierungsmitglieder der SPÖ und dem einen Grünen, also mir gestanden ist, und das war für mich eigentlich eine sehr spannende Situation, weil man Mehrheitsbeschaffer war, solange die 4 mit den anderen 4 zerstritten waren. Und dadurch ist relativ viel weitergegangen. Und mein Credo war eigentlich damals, also wenn die ÖVP ökologischer wird und wir stärker noch lernen, wie diese Visionen auch wirtschaftskonform umsetzbar sind, dann kann das ein großes Ding werden, eine sehr spannende Geschichte werden. Das hat sich insofern nicht bewahrheitet, weil nach 12 Jahren, wo wir in Oberösterreich, glaube ich, auch gesellschaftspolitisch recht viel bewegt haben, dann die ÖVP eine Wahl verloren hat und wir keine schwarz-grüne Mehrheit mehr hatten und die ÖVP, die Teile in der ÖVP, die gesagt haben, der einfachere Kurs ist einfach mit den Freiheitlichen zusammen, sich durchgesetzt haben. Ja, und damit war diese Option vorbei. Ich persönlich glaube ja mittlerweile, dass die entscheidende Frage ist, ob dieses Thema Klimaveränderung, Klimawende weiterhin so schwierig geframed bleibt. Irgendwie habe ich so den Eindruck, wenn man jemanden fragt, hey, wenn wir die Klimawende umsetzen, was heißt das für dich? Sagen mir die meisten dann als Antwort, boah, das wird ganz schön anstrengend und schwierig. Da muss ich auf das verzichten, auf das verzichten, auf das verzichten. Ich glaube, in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich merke an meinem eigenen Leben, und ich bin absolut nicht perfekt, was das Leben dessen betrifft, was ich für richtig erachte, sondern das ist auch bei mir genauso ein Prozess, wo ich halt Schritt für Schritt dazulerne. Und manchmal dann wieder ein bisschen inkonsequent bin und dann den nächsten Schritt mache. Ich habe jetzt vor 2 Jahren mein Auto hergegeben, das war relativ leicht, weil in Wien brauchst du kein Auto, aber es geht genauso lässig mit den vielen Veranstaltungen, die quer durch in Österreich stattfinden. Ich komme überall hin und habe in Wirklichkeit eine unglaublich angenehme Arbeitssituation. Ich sitze im Zug, ich reserviere mir halt mittlerweile den Sitzplatz, das kann man schon jedem nur raten. Und ich habe dort Arbeitsmöglichkeit, ich habe eine lässige Musik im Ohr, ich lerne lässige Leute kennen, die ich nie kennenlernen würde. Ich habe irgendwie eine kleine Jausen mit, ich lese eine Kleinigkeit und ich arbeite da drinnen. Das ist eigentlich total gewonnene Arbeitszeit. Und wenn ich dann sehe, wie die Armen in ihren Blechkisten vor sich hinfahren müssen oder wollen, keine Ahnung, dann denke ich mir, das ist kein Verzicht, was ich da mache. Im Gegenteil, ich habe total profitiert davon. Und mein Leben ist besser geworden dadurch. Und genau darum muss es aus meiner Sicht gehen. Und wenn man das auch vermitteln kann und wenn wir das ein bisschen drehen und weggehen von dieser Verzichtsthematik und einfach schildern, wie geht's Leute mit der Klimawende und sozusagen nach der Klimawende, dann glaube ich, wenn die Leute merken, dass sie einen riesen Nutzen davon haben, werden sie nicht mehr zu halten sein. Bin ich total überzeugt davon. Und dann wird auch die Politik reagieren müssen und vielleicht wird es der eine oder andere Politiker auch merken, weil das Unselige ist ja, ich finde, die jetzige Klimaschutzministerin hat einen ganz großartigen Job gemacht. Ich will überhaupt keine Parteipolitik machen. Ich finde nur, das ist so eine wunderbare Ausnahme von einem Menschen, der seit Jahrzehnten mittlerweile engagiert ist und die es geschafft hat, aus den NGOs herauskommend, auch zu lernen, wie man das ganz praktikabel in Regierungshandwerk sozusagen übersetzt und umsetzen kann. Und ich habe so den Eindruck, etliche Parteien in Österreich, aber nicht nur in Österreich, gehen her und sagen, das ist das Geschäft der Grünen und die sollen das irgendwie machen. Das ist nicht das Geschäft einer einzelnen Partei. Das ist die Aufgabe von dir, von mir, von den Roten, von den Schwarzen, von allen in Wirklichkeit. Von den Populisten erwarte ich mir das nicht, aber alle anderen müssten bei der Frage an einem Strang ziehen. Ich habe das, ansonsten, jetzt bin ich schon viel zu lang, aber ich habe das als Kind so in Erinnerung. Wie wir Kinder gewesen sind in meiner Generation, hat es irgendwann in den 60er Jahren eine Rede von John F. Kennedy gegeben, wir fliegen zum Mond. Und das habe ich mitgekriegt, das war meine erste politische Erfahrung, die ich mitgekriegt habe, dass es in den USA am Beginn viel Aufregung gegeben hat und die einen haben gesagt, so ein Unsinn, so viel Geld wird da verjubelt und die anderen haben das und das und das gesagt. Völlig unabhängig von der Sinnhaftigkeit ist es nach ein paar Monaten gelungen, daraus ein großes gemeinsames Ziel zu machen. Und das hat irgendwie damals die USA ziemlich verbunden. Und ich glaube, dass wir in dieser gespaltenen Gesellschaft, in der wir drinnen sind, dass uns das auch sehr gut tun würde, sozusagen ein Ziel außer Streit zu stellen. Nämlich, ganz pathetisch ausgedrückt, diesen Planeten hinzukriegen und nicht an die Wand zu fahren. Und wenn wir dieses Ziel gemeinsam haben und an das glauben, dann geht es recht schnell, dass wir auf der richtigen Spur sind. Da bin ich total überzeugt davon, weil so ist keine Raketenwissenschaft. Wir haben alle Technologien. Wir sind vermögend als Gesellschaft. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu tun. Nur umsetzen müssen wir es. Und schneller müssen wir werden. Und konsequenter müssen wir werden. Und sichtbarer müssen wir machen, dass das eigentlich für sehr, sehr viele Leute eine große Chance ist.
Da ist die Klimakrise halt sehr tricky, weil wenn man jetzt sagt, okay, wir reduzieren die Treibhausgase, dann ist es ja auch nicht so, wie wenn wir jetzt, wir hören auf, dass wir irgendwelche Chemikalien in den Fluss leiten, das merkt man dann selber, der Fluss ist sauber, sonst CO2 ist unsichtbar und es ist irgendwie global und es wirkt irgendwie erst später. Selbst wenn man jetzt aufhört, wenn man jetzt irgendwann klimaneutral ist, dann wird es trotzdem heiß sein und mehr Unwetter geben etc. Also es macht es halt bei der Klimakrise irgendwie besonders komplex, dass das irgendwie... Oder man hat es besonders einfach, da abzulenken und das zu verdrängen.
Ja. Und das ist der Hebel der Populisten, die halt hergehen und sagen, werden irgendwann einmal, sobald wir es geschafft haben, das ist eh im Buch auch drinnen, dass es quasi diese Problemphase dann geben wird. 2038 habe ich das sozusagen versucht zu thematisieren, dass es wichtig ist, auch die Probleme ehrlich darzustellen, auch wenn es eine Utopie ist, eine schöne, positive Utopie ist. Und eins der Probleme ist eben, dass wir nicht auf einen Schalter drücken können und dann plötzlich ist die Temperaturerhöhung gestoppt. Das wird es nicht spielen, sondern die Verzögerung, die wir durch diese ganz, ganz großen CO2-Speicher auf unserem Planeten vor allem was die Meere, die Ozeane betrifft, die uns Jahrzehnte hindurch geholfen haben, um das abzuspeichern. Das hat zu einer Verzögerung der Sichtbarkeit geführt und gleichzeitig wird das auch zu einer relativ langen Verzögerung der Wirksamkeit führen, der Klimawende. Und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, das nicht nur als ein Thema von Emissionsreduktionen, sondern auch einer Systemveränderung für uns, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne zu thematisieren. Das heißt, es ist total notwendig, aus meiner Sicht sichtbar, spürbar, erlebbar zu machen, warum und wie wir davon profitieren.
Hast du jetzt also die Mondlandung als Beispiel genannt, wo man so eine Utopie fand, wo sich ganz viele Leute dahinter vereinigen konnten oder versammeln konnten? Gibt es sonst Beispiele aus der politischen Vergangenheit in Österreich, Europa oder der Welt, wo du denkst, da ist es Leuten gelungen, so eine Zukunft zu entwerfen, was dann irgendwie Kraft gebracht hat, um das auch tatsächlich zu schaffen?
Naja, historisch ganz anderes Thema, aber historisch ist es sicher in der Nachkriegszeit in Europa passiert und weit über Europa hinaus, dass man sozusagen aus dieser Tragödie der Millionen Menschen, die umgebracht wurden, dass es so etwas wie einen Schritt hin in Richtung einer Weltgemeinschaft gegeben hat. Vereinte Nationen gegründet wurden. Man versucht hat, gemeinsame Regeln zu entwerfen und gemeinsame Politik gemacht hat in Wirklichkeit. Das war, finde ich, etwas ganz Großartiges und dass viele Regionen hergegangen sind und gesagt haben, okay, da gibt es eine Region, die hauptbetroffen ist von diesem Krieg und die finanzieren wir mit ungeheuren Finanzmitteln, damit sie rasch wieder aufstehen kann. Das waren zwei gigantische Fortschritte, die man sich vorher überhaupt nicht vorstellen hätte können und wo dieses Grundproblem, das wir haben, nämlich, dass wir immer glauben, es geht uns dann besser, wenn wir gegen andere sind, wo dieses Grundproblem umgedreht wurde sozusagen. Und das ist ja bei der Klimakrise genau dasselbe. Das ist ein Projekt der Solidarität, des Miteinanders. Wir haben ja jetzt noch einmal eine kleine Medienkritik. Wir haben ja sehr wohl Situationen, wo wir auf unterschiedlichen Punkten der Welt bereits jetzt diese verheerenden Auswirkungen spüren. Eben uns auch, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend geht, beziehungsweise nicht morgen vergisst, wenn gestern ein Riesenwaldbrand zum Beispiel gewesen ist im Sommer oder im Frühling. Aber in Pakistan, in Bangladesch, im Irak haben wir Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Und das sind bei uns Einspalter in Wirklichkeit. Und das finde ich unfassbar ungerecht. Das ist eine eigene Form von Rassismus in Wirklichkeit. Und dem muss man Solidarität gegenüberstellen, weil ja, so wie bei der Pandemie, ich habe das immer versucht so zu erklären, erst dann aus dieser Krise rauskommen werden, wenn alle aus der Krise rauskommen.
Ja. Kurze Verteidigung des Medienstandes. Also ich bin da teilweise bei dir, aber es ist auch so, glaube ich, recht in der menschlichen Natur veranlagt, dass Dinge, die uns näher sind, wie jetzt der Ukraine-Krieg, hat was ganz anderes ausgelöst, wie jetzt zum Beispiel der Bürgerkrieg in Äthiopien oder im Sudan, vor dem Träumer wetten, jetzt sagt sicher die Hälfte unserer Zuhörer da noch nichts gehört hat. Wird auch berichtet, klickt aber dann keiner drauf, verdient man nichts damit. Ja, aber natürlich sind auch die Medien in der Verantwortung. Rudi, du skizzierst in deinem Buch nicht nur so diese Vision, die dann Kraft freisetzt und Mut macht, sondern was anderes, was zum Handeln motivieren kann, ist ja auch, wenn es 5:12 ist, kurz bevor man runterfällt, dreht man noch schnell um. Du skizzierst das so ein Katastrophensommer in 2 Jahren und dass der dann auch was auslöst, nämlich dass man es jetzt wirklich sich nicht mehr verdrängen kann. Das erinnert mich an den Gernot Wagner, den Klimaökonomen aus New York. Der hat das mal so skizziert in einem Buch. Es ist irgendwie so, man kann sich so wenig unter der Klimakrise vorstellen und irgendwann braucht es ein ganz plakatives Ereignis, wo dann wahrscheinlich ein globales Umdenken kommt, wie zum Beispiel, dass ganz viele Kaiserpinguine sterben oder Massensterben von Eisbären und dann, ja, nur ist er dann schon ein bisschen spät. Aber da ist dann auch eine Möglichkeit drin, dass man zum Umdenken kommt.
Genau. Das war der Hintergrund dafür, dass ich eigentlich im Buch meinem Buch ein bisschen widerspricht. Ich wollte ja eigentlich ein zutiefst positives Buch machen und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass eben deswegen, was wir zuerst gesprochen haben, dass wir das nicht wahrnehmen wollen, dass es Millionen Menschen gibt, die schon vertrieben sind. Alleine in Bangladesch gibt es 10 Millionen Klimaflüchtlinge mittlerweile, Binnenflüchtlinge, die in Slums elendiglich in den Großstädten leben, weil sie ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können und davon nicht mehr leben können. Und das Gedankenexperiment, was ich versucht habe, war und ist sozusagen, diese Situation nach Europa zu transferieren und in einem Sommer sichtbar zu machen, wie wird denn das aussehen, wenn dasselbe bei uns passiert? Und das ist ja gar nicht so weit weg. Niemand kann sagen, wann genau so eine Situation eintreten kann, aber sie kann eintreten. Und deswegen habe ich versucht, aufbauend auf dem, was wir 2003 mit Canicule, also mit dieser Hitzewelle, die vor allem in Frankreich ganz verheerende Auswirkungen hatte und ja im Übrigen diesen Umbau von Paris mit ausgelöst hat. Das weiß fast niemand, dass das eigentlich eine Konsequenz Jahre später gewesen ist, von einem Versprechen der Politik, das nie wieder zuzulassen. Da sind in Frankreich 15.000 Menschen innerhalb von einer Woche verstorben, wegen der Hitzewelle, weil man ungeschützt war, weil man auch keine Alarmpläne hatte, etc. etc. Und mein Versuch war, sichtbar zu machen, wie würde das bei uns aussehen, wenn sich 2003 wiederholt und noch intensiver ist. Und ich habe bewusst versucht, das nicht, wie soll ich denn sagen, nicht allzu apokalyptisch zu machen und auch da sozusagen in den Vordergrund zu stellen, was wird ausgelöst daraus und was sind positive Konsequenzen daraus. Und ich glaube eben, dass mit einerseits dem Wissen, was wir haben können, warum diese Polykrisen entstanden sind, und wenn wir das lernen, wenn wir draufkommen, warum das so ist, dass ja Krisen nicht irgendwie Schicksal sind, sondern konkrete Konsequenz von Fehlern, von Schwächen, die da sind, von Systemen, und wir gleichzeitig merken, wohin das führen kann, dass damit etwas in Bewegung gesetzt wird. Und im Buch versuche ich darzustellen, dass die jetzige politische Situation, die ja ganz stark in die Richtung geht, dass die nationalen Politiken sehr wenig Vertrauen haben, gleichgültig in welchem EU-Mitgliedstaat, und gleichzeitig die Europäische Union eigentlich punktet, vor allem dort, wo sie sehr offensiv in Richtung Solidarität auftritt. Also ich finde es großartig, dass wir eine mutige Kommissionspräsidentin haben jetzt im Augenblick, für die das völlig klar ist, dass Europa an der Seite der Ukraine steht und sich nicht irgendwie davon stiehlt, ganz unterschiedlichen Gründen. Und im Buch wird eben aus dieser Krise, aus diesem schwarzen Sommer 2026 ganz wesentlich so etwas wie ein Klimanotplan ausgelöst. Und es gibt einen Grundkonsens in der Krise seitens der nationalen Staaten, das auch tatsächlich umzusetzen und den Lead bei der Kommission zu lassen. Auch wenn es Themenfelder zum Teil sind, die gar nicht prioritär in die Kompetenz der Europäischen Union hineinfallen, sondern national sind, zum Beispiel Steuergesetzgebung und ähnliches mehr. Und ich versuche daraus sozusagen den Umbau zu erklären und zu beginnen im Buch. Und der beginnt ganz stark dort, wo einerseits Emissionen reduziert werden und am relativ einfachsten reduzierbar sind, also bei der Energiewende, die ja wirklich nur eine Frage des politischen Willens ist. Zweitens beim Schutz der Natur, weil die Natur ja unser größter Verbündeter ist, was die Speicherungen betrifft. Und wenn wir die Speicherungsmöglichkeiten zerstören, indem wir die Natur ruinieren, dann führen wir quasi Krieg nicht nur gegen die Natur, sondern gegen uns selbst. Und das ist so, sind so die ersten beiden Ebenen. Und die dritte Ebene ist dann aber strukturell den Umbau zu beginnen. Das heißt, in der Steuergesetzgebung starke Veränderungen zu machen, dass klimaverträgliches, freundliches Verhalten einfach belohnt wird und das Emittieren, Verursachen von CO2 verteuert wird, stark verteuert wird im Regelfall, und dass wir beginnen, so etwas wie eine neue Wirtschaft aufzubauen, die ganz stark in Richtung Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft geht und wo es auch darum geht, dass aus meiner Überzeugung heraus Gerechtigkeit die absolute Vorbedingung auch für die Klimawende ist. Also das kann man nicht trennen voneinander. Und das ist eine Medaille und die zwei Seiten davon heißen halt Gerechtigkeit und die Klimawende als solches.
Ist das das positive Szenario? Gibt da wahrscheinlich auch ein negatives, wo so Katastrophen dazu führen, dass die Leute nicht zusammenhalten, sondern sich noch mehr abwenden, jeder gegen jeden, nicht mitmachen wollen, das noch viel mehr verdrängen und nichts damit zu tun haben wollen? Da hast du ja auch in der Pandemie deine Erfahrungen damit gemacht, was einerseits dazu zu Solidarität geführt hat, irgendwie viel mehr Wissenschaft zu hören. Viele Leute haben sich geholfen, haben älteren Menschen Essen vorbeigebracht, was für die gekauft. Aber gleichzeitig auch ein gar nicht so kleiner Teil des Landes, das irgendwie nichts davon wissen wollte, die gesagt haben, das ist gar nicht so schlimm und irgendwie wird dramatisiert. Also gibt es verschiedene Wege, wie Leute da auf sowas reagieren.
Genau, das haben wir alles während der Pandemie, finde ich, sehr hautnah miterlebt. Und ich habe den Eindruck, in meiner Erinnerung zumindest, aber das kann auch bei mir ein bisschen ein verklärter Blick sein, ist auch durchaus möglich, weil ich halt so im Zentrum gestanden bin über lange Zeit. Aber mein Eindruck war, dass es am Beginn eher in Richtung Solidarität gegangen ist, am Beginn so ein Zusammenhalten. Das Gefühl so, da müssen wir jetzt durch und jetzt nehmen wir uns sozusagen bei der Hand und versucht, das zu unterstützen. Ich kann mich so erinnern an diesen Grundslogan, mit dem wir das Ganze immer thematisiert haben, nämlich dieses Schau auf dich, schau auf mich, um zu signalisieren, niemand kann sich alleine da retten, sondern das ist immer erst jeder Einzelne sicher, wenn alle sicher sind in einer Pandemie. Und bei der Klimakrise ist es eigentlich nicht anders. Und dann sind uns die Ersten, und da haben wir auch Einigkeit in der Politik gehabt. Also es war für mich eine abenteuerliche Nationalrats-Sondersitzung, die wir am Vorabend des Lockdowns, des ersten im März, Mitte März 2020 hatten und wo alle Parteien, Sprecher und Sprecherinnen rausgegangen sind und in Wirklichkeit solidarische Unterstützung ausgeübt haben. Der einzige Kickel war einer der Kritiker und der hat kritisiert, dass wir zu spät den Lockdown machen. Das ist ein Einwand. Aber das ist völlig wurscht, aber das hat dazu geführt, dass es sowas wie einen Grundkonsens gegeben hat. Und das war eine Riesenchance in Wirklichkeit, dass man Maßnahmen umsetzt, dass man diese Solidarität lebt und sie gegenseitig unterstützt und vor allem erstmals eine Pandemie hat, wo nicht die Schwächsten draufgezahlt haben, sondern wo man die Schwächsten geschützt hat. Schwächsten im Sinne von diejenigen, bei denen das Risiko und für die das Risiko am höchsten waren. Also vulnerable Personengruppen, ältere Menschen etc. Wir haben aufeinander geschaut. Ja? Und das ist dann schon langsam, eigentlich viel zu schnell, eingebrochen in manchen Bereichen, in dem die eine oder andere Partei sich plötzlich entfernt hat von diesem Grundkonsens, in dem manche es nicht mehr ausgehalten haben, dass das so lange dauert. Sehr natürlich ein Problem gewesen. Alle haben damit gerechnet, das wären 2-3 Monate und dann sind wir durch. Keiner hat es gewusst in Wirklichkeit, jeder hat gehofft. Und wenn etwas zu lange dauert, dann ticken wir Menschen halt ganz stark so, dass wir den Kontrollverlust nicht mehr aushalten. Das heißt, dass wir uns eine Wirklichkeit erfinden in Wirklichkeit, die, wo wir den Eindruck haben, so, und jetzt schauen wir wieder drüber. Die einen erklären sich, es gibt ja gar kein Coronavirus, die Zweiten sagen, es gibt schon eines, aber das ist alles ein Plan, damit wir eine Diktatur einführen in Österreich und. Da hat es ja 100.000 unterschiedliche Verschwörungstheorien gegeben. Und so ist diese Solidarität zwar noch von vielen gelebt worden, aber nicht mehr das Dominante sozusagen in der Gesellschaft gewesen. Aber dennoch, ich glaube, mit der Solidarität ist es so wie mit anderen Fertigkeiten. Das Radlfahren zum Beispiel oder das Schwimmen lernen. Wenn du das einmal gekonnt hast, wirst du das dein ganzes Leben nie verlieren. Und bei der Solidarität ist es ähnlich. Was man einmal an Erfahrung gemacht hat, wie toll das in einer Gesellschaft ist, die solidarisch miteinander ist, das wird man nicht verlieren.
Rudi, kommen wir zum Ende nochmal zu deiner positiven Vision und Utopie, wie die Welt ausschaut in 20 Jahren oder in 15 Jahren, ist ja alles so nahe. Vergisst man manchmal, dass wir in 16 Jahren klimaneutral sein wollen, offiziell. Und jetzt kennst du die Tagespolitik sehr gut. Man ist in Koalitionen, man muss auch Dinge vertreten, die man jetzt selber vielleicht nicht so toll findet. Wenn man in einer Koalition ist, dann gibt es dort auch mal irgendwo in der Stadt Wien ein großes Straßenprojekt und gleichzeitig versucht man aber auch den Radverkehr und Einkaufsstraßen umzubauen etc. Also da ist man dann oft, ist es oft einfach notwendig, dass man Dinge macht, die man vielleicht selber gar nicht machen wollen würde. Aber man ist halt, man hat keine absolute Mehrheit. Und dann gibt es auch in der Tagespolitik kleine Projekte, wo es immer auch laute Kritiker gibt, die direkt was verlieren. Also wenn man jetzt eine Straße hernimmt und da 10 Parkplätze wegtut und da Bäume hingibt, dann können sich die 10 Leute, die dort immer parken, die haben Bild, was sie verlieren. Und die sind laut. Und die 200 Leute, die in der Gasse wohnen, die können sich das gar nicht so vorstellen, was jetzt anders wäre, wenn es dann auf einmal da Bäume drinnen wären. Wie kann man in so, in diesem Klein-Klein der Tagespolitik trotzdem noch so eine große, überzeugende Erzählung behalten?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Visionen sichtbar zu machen durch Bilder, durch Filme aus den Regionen, wo es schon geschehen ist. Es gibt ja nirgendwo die Notwendigkeit oder kaum die Notwendigkeit, dass wir etwas völlig erfinden müssen, sondern fast alles ist schon irgendwo erprobt. Und was wäre logischer, als in Wien herzuzeigen, wie das jetzt in Paris funktioniert? Absolut vergleichbar in Wirklichkeit. Und dass die Politik, die herrschende Politik, die die Regierung stellt in der Stadt Paris, dass die davon auch profitiert hat. Das heißt, dass kein Politiker fürchten muss, weil das ist ja irgendwie das Vorurteil. Die Gegner sind die Lauten, also fürchte ich mich, dass ich Stimmen verliere und beim nächsten Mal nicht mehr gewählt werde. Und deswegen muss das immer langsam in Kompromissen und so weiter und so fort gemacht werden. Ich habe dieses Beispiel der großen Radgarage, das habe ich von Utrecht übernommen, drinnen. In Utrecht hat man auch am Beginn darüber gestritten, ob das sinnvoll ist, eine Radgarage für 7000 Fahrräder zu machen. In 6 Stockwerken mit Duschen, mit Geschäften da drinnen. Also das, was man eigentlich sonst nur für den Autoverkehr macht. Und man hat es dennoch verwirklicht seitens der Politik. Man hat Mut gehabt, ja, weil man überzeugt war, das ist ein richtiger Weg für Utrecht, in ein Gesamtkonzept reingegeben. Und jetzt können wir nach Utrecht und können uns anschauen, wie hat das funktioniert. Und genau das braucht es jetzt. Sichtbar machen, wie die Modelle funktionieren und wie sie sich bewähren. Und vieles davon kann man ziemlich problemlos übersetzen und selbst im eigenen Raum, in der eigenen Region umsetzen. Gibt es auch viele kleine Gemeinden, wo man das herzeigen kann, was schon sich bewährt hat, also Sichtbarmachung. Ich finde es zum Beispiel für ganz, ganz einfach und eindringlich, dass es jetzt bei etlichen Straßen die Diskussion gibt, wie kann man die Gürtel zum Beispiel, wie kann man den rückbauen und wie kann man den ein bisschen erträglicher machen sozusagen, diese 24-Stunden-Lawine, die sich durch die Stadt da irgendwie durchrollt. Und spannend wird die Debatte dann, wenn man das auf Bildern darstellen kann. Und diese Bilder vor Ort hinzustellen und dann den Diskurs zu führen, ist ja spannend gewesen beim Gürtel, dass dann eine zweite Partei gegeben hat, die gesagt hat, viel zu wenig radikal, das muss noch viel radikaler werden und gehört überhaupt weg, beziehungsweise überbaut und so weiter und so fort. Also wir müssen es schaffen, dass die Dynamik in die andere Richtung geht und das geht über Vorstellungskraft. Ich glaube, wir sind teilweise, mir geht's genauso, total überfordert, wenn man theoretisch darüber diskutiert, okay, da sollen 40% möglichst mit dem Rad fahren. Ja, wie denn, was denn, was bedeutet das, wie ist das, wie kommt man dorthin, was heißt das für mich als Mensch mit meinen Bedürfnissen, die ich habe. Und das ist ein bisschen so das Ziel des Buches, einen kleinen Kick zu geben in die Richtung, dass man sich das vorstellen kann, dass man sich's vorstellend lernt und ich wünsche mir als nächstes Fernsehdokumentationen, wo wir das sichtbar machen. Ich möchte im Sommer nach Paris fahren und in Paris beginnt Mitte Juli, glaube ich, die Olympiade und die jetzige Pariser Bürgermeisterin möchte das auch nützen, um dieses Modell weltweit herzuzeigen, weil als Olympiastandort bist du im weltweiten Fokus und das ist eine gigantische Chance, um das sichtbar zu machen. Und ich würde mich nicht wundern, beziehungsweise das ist umgekehrt formuliert meine Hoffnung, dass es nach der Olympiade viele, viele, viele Politikerinnen und Politiker gibt, die sagen, okay, das, was die Pariser und Pariserinnen können, das machen wir auch.
Das Interessante in Paris ist ja, die Frau Hidalgo ist ja eine Sozialdemokratin und keine Grüne.
Ja, mit einem grünen Vizebürgermeister. Aber das ist in Wirklichkeit, finde ich persönlich, völlig wurscht. Und die Hidalgo ist unglaublich engagierte Frau, die der Stadt sozusagen einen Kurs gegeben hat. Und sie ist das Gesicht für die Veränderung.
Ich werde noch was in der Beschreibung verlinken. Es gibt so eine KI-Anwendung, da kann man ein Foto von der eigenen Gasse, Straße, vom Dorf hochladen. Und die KI macht daraus dann eine grüne Wohlfühl-Oase, tut die Parkplätze weg. Und dann kann man, wenn man das mal ausdruckt und aufhängt im eigenen Haus, wenn man sich vorstellen kann, wie das ausschauen könnte. Rudi, ich habe noch eine Frage für dich bekommen von einem Namensvetter. Ihr könnt ja auf erklärmir.at/fragen immer Fragen einschicken für den Podcast. Und der Rudi wollte von dir wissen, wie dir denn das bitte gelungen ist, dass du nach deiner Zeit in der Politik den Optimismus nicht verloren hast.
Jetzt tue ich das sehr ungern, aber ich muss auch Korrektur jetzt machen, weil ich finde, es ist total wichtig, dass wir da präzis sind. Also Optimismus ist ja grundsätzlich nach Definition etwas, was man als Grundprinzip hat, so unter dem Motto, das wird schon gut werden. Und ich halte es für relativ problematisch. Mhm. Und das unterscheidet sich sehr stark von der Hoffnung. Und die Hoffnung ist sozusagen etwas, was man sich erarbeitet haben muss, was eine Begründung dafür gibt, warum man diese Hoffnung hat. Und ich bin ein großer Fan der Hoffnung und weniger des Optimismus. Nur, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich finde es wichtig, dass wir es auseinanderhalten und dass wir uns einig sind, worüber wir reden. Und Hoffnung ist für mich so eine ganz wesentliche Erfahrung gewesen beim Recherchieren, beim Analysieren dessen, was in vielen Regionen der Welt schon passiert, Punkt 1. Und Punkt 2, das Schöne an meiner jetzigen Tätigkeit ist, dass ich viel mehr Zeit habe wie früher als Politiker, um mich auf Menschen einzulassen, auf Initiativen, auf Leute, spannende Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die im eigenen Wirkungsbereich es unglaublich ernst meinen. Das ist das, was mir ja vorschwebt, als wir brauchen so etwas wie eine breite Klimaschutzbewegung, wo Gewerkschaften drinnen sind, wo Unternehmer und Unternehmerinnen drinnen sind, wo alle Parteien bis auf die Populisten Platz haben drinnen und sich auch reinbegeben und einlassen darauf. Das braucht's. Und ich erlebe so, dass wir in manchen Bereichen sehr nahe dran sind. Das ist das, was ich glaube, dass das eigentliche Match ist, das zwischen diesen beiden Kipppunkten es gibt. Das eine, die Kipppunkte, was die Klimakrise betrifft, wo wir wissen, Permafrostböden als ein Beispiel hergenommen, wenn da die Temperaturentwicklung zu rasch nach oben geht, dann tauen die Permafrostböden auf und setzen riesige, riesige, riesige Methanlager frei und das wird und würde die Klimakrise weiter ganz massiv anheizen. Das sind die negativen Kipppunkte. Es gibt aber auch die sozialen, die positiven Kipppunkte und ich habe mir angeschaut, und das ist auch ein Teil meiner Hoffnung, wie das bei den großen, großen Veränderungen in dieser Welt in den letzten Jahrhunderten gewesen ist. Bei der Abschaffung des Sklaventums. Eigentlich unglaublich, was da passiert ist. Und am Beginn waren 7 Leute, die eine Initiative gestartet haben in London, die sich dagegen gewehrt haben. Und nach ein paar Jahrzehnten ist diese Bewegung so groß geworden, dass der Kipppunkt überschritten wurde. Dass die Politik, dass die Herrschenden nicht mehr sagen konnten, wir schützen diejenigen, die vom System profitieren, sondern die Kraft der Veränderung ist zu stark und wir halten das nicht mehr durch. Ähnlich bei der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Da gibt's eine Frau, die Rosa Parks, die im Bus sitzen geblieben ist, obwohl sie nicht berechtigt war, nach den damaligen Rassengesetzen, die verheerend waren, mit diesem Bus zu fahren und zu sitzen. Und sie ist trotzdem sitzen geblieben, weil sie sich gedacht hat, das ist mein Recht. Ich bin ein Mensch wie alle anderen auch. Und sie hat völlig recht gehabt. Sie ist verhaftet worden. Und am nächsten Tag waren es halt 10. Und am übernächsten Tag waren es 50. Und irgendwann nach Jahren ist dieser Kipppunkt der kritischen Masse überschritten worden. Und wir wissen ja nicht, wir wissen beim ersten negativen Kipppunkt nicht, wie nahe wir dran sind. Und wir wissen beim positiven, beim sozialen Kipppunkt nicht, wie nahe wir dran sind. Und darum geht's. Das kann jeder von uns sozusagen der oder die sein, der oder die die Entscheidung herbeiführt. Und wir sind möglicherweise viel näher dran, als wir glauben. Und ich habe den Eindruck, also wie gesagt, ich habe so viel Leute kennengelernt, die es eigentlich wollen, die diese Veränderung wollen, die jetzt nicht Parteimitglied da oder Parteimitglied dort sind, sondern die etwas tun wollen, die die Veränderung leben in ihrem Bereich. Das ist zu schaffen.
Das ist meine letzte Frage an dich. Du bist dein ganzes Leben lang schon ein Homo Politicus. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die den Kopf aus dem Sand nehmen wollen, weil sie sich gedacht haben, das, was der Rudi da erzählt hat, ist eigentlich ganz vernünftig. Ich mag auch hoffnungsvoller in die Zukunft schauen und da hilft es ja, wenn man auch selber was tut. Das hat der Peter Grabner, der an der FH Wien PolitikerInnen ausbildet, da in Erklär mir die Welt gesagt, Engagement für die Gemeinschaft, nicht nur für sich selbst, sondern für andere, ist eines der besten Mittel gegen Depressionen. Ich glaube, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Wenn man jetzt noch nicht so ein politischer Mensch ist, aber irgendwie denkt, okay, was kann man vielleicht im eigenen Unternehmen, in der Gemeinde, im eigenen Haus oder wo auch immer machen, hast du da Empfehlungen für Leute, wie man da anfängt, so quasi politisch zu wirken?
Naja, einerseits haben wir großartige NGOs in Österreich. Wir haben Global 2000, wir haben Greenpeace, wir haben den WWF, wir haben viele, viele andere. Wir haben zum Beispiel das Klimabündnis, das ganz stark so auf praxisorientierte Umbaumaßnahmen von Unternehmen zum Beispiel, das herunterbricht. Das heißt, ich würde mir in der Situation einfach einmal screenen, welche NGOs gibt es, mit welchen Schwerpunkten und was passt in meine Lebenswirklichkeit gut hinein. Und das Zweite ist, das Buch ist jetzt seit ein paar Tagen am Markt und ich habe sehr bewusst die Kontaktadresse reingegeben, weil ich mich darüber freue, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, haben so eine Viertelstunde Zeit, passiert, jetzt laufen bei Lesungen, dass vorher schon Termine sind von Menschen, die sagen, ich möchte mich eigentlich engagieren. Erstes Mail ist gekommen von einer Frau, die gesagt hat, sie möchte eigentlich die Grannies for Future gründen und finde ich großartig. Und zwar gibt's grundsätzlich ja schon, aber in Oberösterreich möchte sie das machen und sie weiß nicht, wie man das macht und so weiter und so fort. Jetzt sitzen wir uns eine Viertelstunde zusammen und versuchen sozusagen ein Konzept, Ideen zu sammeln, wie das geht. Das heißt, das ist auch ein ganz dezidiertes Angebot. Die Viertelstunde, die habe ich und die nehme ich mir. Und es ist großartig, wenn Menschen merken, da gibt's andere auch. Und es gibt viel, viel mehr, die jetzt im Aufbrechen sind. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Resignation noch stoppen, die, glaube ich, unser größter Gegner ist in Wirklichkeit, dann können wir eine große Veränderung schaffen.
Lieber Rudi, danke für deine Zeit.
Danke dir.